Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein.
Heute sprechen wir über ein komplexes Thema: Fersenbeinfraktur oder Sprunggelenksbruch. Unser Experte ist Dr. Med. Norman Espinosa, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie sowie Leiter des Fußinstituts Schweiz in Zürich. Er ist ein international anerkannter Spezialist für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Herzlich willkommen, Dr. Espinosa.
Guten Tag.
Herr Dr. Espinosa, könnten Sie zunächst kurz erläutern, was genau eine Fersenbeinfraktur ist und wie sie sich grundlegend von einem Sprunggelenksbruch unterscheidet?
Eine Fersenbeinfraktur stellt eigentlich einen Bruch des Fersenbeins dar. Der Fersenbeinkörper ist eigentlich der Knochen an der Ferse, auf dem wir abstehen, wenn wir normalerweise gehen und stehen. Und die Unterscheidung zum Sprunggelenksbruch unterscheidet sich dadurch, dass eben das Sprunggelenk selber höher angesiedelt ist. Das wäre zum Beispiel der Außenknöchel oder der Innenknöchel am Rückfuß, und die brechen dann beim Sprunggelenksbruch. Insgesamt aber gesehen ist die Fersenbeinfraktur selber als Bestandteil in die Frakturen des Rückfußes aufzunehmen, was ja dann eigentlich alle Brüche am Rückfuß von oben bis unten einschließt.
Welche typischen Ursachen führen zu einer Fersenbeinfraktur bzw. einem Sprunggelenksbruch?
Also ich würde sagen, bei beiden Frakturtypen ist in erster Linie an den Unfall zu denken. Das heißt, massive direkte Krafteinwirkungen auf den Fuß, die dazu führen, dass diese Knochenstrukturen dann brechen. Das Ausmaß der Verletzung hängt natürlich sicher damit zusammen, wie ausgeprägt, wie hoch die Krafteinwirkung war, auch wie die Stellung des Fußes während der Krafteinwirkung vorlag. Das sind Faktoren, die dahin hineinspielen. Es gibt aber natürlich auch die sogenannten Ermüdungsbrüche, das heißt kein schweres Trauma. Ich sage beispielhaft eine lange Wanderung einer Person, die dann eben wirklich überbeansprucht und dadurch eben zur Fraktur führt.
Welche Auswirkungen können diese Brüche haben, wenn sie nicht erkannt oder nicht richtig behandelt werden?
Ich denke, also insbesondere wenn man die verschobenen Frakturen ansieht, dass es sehr, sehr deletäre Auswirkungen hat auf den Rückfuß. Also wenn man die nicht erkennt und nicht richtig behandelt, dann führt das sehr frühzeitig zu einem Verschleiß. Grundsätzlich, auch wenn sie gut anatomisch rekonstruiert werden, führt das zum Verschleiß unter anderem der Rückfußgelenke. Aber dann haben wir eine anatomische Gegebenheit. Bei der nicht erkannten Calcaneusfraktur ist das Hauptproblem, wenn sie dann zum Verschleiß führt, haben wir nicht nur ein degeneriertes, kaputtes Gelenk, sondern wir haben auch noch ein fehlgestelltes Gelenk. Und das ist dann erheblich für die Patienten als Nachteil zu werten und extrem schwierig in der Rekonstruktion.
Wer ist besonders davon betroffen?
Ich denke vor allem all diejenigen, die sehr hohen Belastungen ausgesetzt sind. Das heißt zum Beispiel Sportler sind sehr häufig betroffen, sehr viel auch junge Männer natürlich in dieser Kategorisierung, wenn wir Mann, Frau unterscheiden müssten. Dann gibt es aber natürlich auch bei den Ermüdungsbrüchen, das wären eher ältere Personen, zum Beispiel ältere Damen mit Osteoporose würden da in diese Klassifikation hineinfallen. Und da gibt es einen speziellen Typ, die älteren Männer, die zum Beispiel, das klassische Bild ist, der alte Mann geht mit der Leiter Kirschen am Kirschbaum pflücken und stürzt dann von der Leiter hinab. Das sind so die klassischen Ereignisse, die danach im hohen Alter zu solchen Frakturen führen und die danach betreffen.
Und worauf sollten Patientinnen und Patienten bei Schmerzen am Fuß oder Sprunggelenk sofort achten?
Ich glaube, wenn Schmerzen am Fuß oder Sprunggelenk auftreten, die unter Belastung vorhanden sind, dann müsste man schon, je nach Ausprägung des Schmerzes, müsste man schon einen Arzt kurz konsultieren, sicherheitshalber eine Röntgenaufnahme machen. Wenn es in Zusammenhang mit einem Unfallereignis steht, dann sowieso. Aber bei den Stressfrakturen, also Ermüdungsbrüchen, da ist es ja ein schleichender Verlauf. Das geht über längere Zeit. Die Patientinnen und Patienten merken einfach ein Unwohlsein. Es kann dann sein, dass der Röntgenbefund normal ist, dass der Arzt sagt, Sie haben keinen Bruch, den ich sehen kann. Da müsste man ein bisschen nachhaken und vielleicht eine Magnetresonanzuntersuchung anschließen, weil die dann viel sensitiver, also empfindlicher ist. diesen Verdachtsfall quasi zu erhärten.
Wann ist eine konservative Behandlung, zum Beispiel Ruhigstellung, Gips oder Orthese, ausreichend? Und wann ist ein operativer Eingriff notwendig?
Die konservative Behandlung kommt bei den nicht verschobenen Brüchen zur Anwendung. Das ist, wenn zum Beispiel eben ein Bruch eintritt und dann die Knochenfragmente aber schön aneinander stehen, kann man das wirklich konservativ im Gips ausbehandeln. Das bedeutet, dass man dann im Gips ohne Belastung während 6 Wochen mobilisiert wird. Wenn jemand verschobene Brüche hat, das heißt auch dort, wo die Gelenkfläche dann beteiligt ist, die müssen operiert werden. Es gibt eine geringe Toleranzgrenze, 1 bis 2 Millimeter Stufe darf es geben im Frakturbereich, aber sonst nicht mehr. Und ich denke, insbesondere bei jüngeren Patienten eignet sich die operative Therapie hier viel besser. Die konservative Therapie bei schweren Brüchen, die zum Beispiel auch Fehlstellungen aufweisen, kann man nur dann in Erwägung ziehen, wenn zum Beispiel der Patient oder die Patientin hohe Risikofaktoren aufweist, die eine Operation einfach nicht möglich machen, weil diese Risikofaktoren zum Beispiel Herz oder Lunge oder Leber oder was oder Diabetes, also Zuckererkrankung, diese Begleiterkrankungen das einfach nicht möglich machen. Das Risiko würde zu hoch sein für die Patienten, nicht wegen der Fraktur, sondern wegen den Begleiterkrankungen. Dann müsste man auch hier eine konservative Therapie überlegen. Aber das sind ganz, ganz geringe Fälle. Die meisten Fälle eben entweder nicht verschoben oder schwer verschoben, nicht verschoben konservativ, schwer verschoben operativ.
Auf welche Verfahren haben Sie sich als Arzt am Fußinstitut spezialisiert?
Also eine der Methoden, die ich anwende, ist die sogenannte limitierte, eröffnete Zugangsform. Das heißt, ein kleiner Schnitt auf der Außenseite, der Rest wird dann über Manipulation manuell gerichtet. Das heißt, dass die Frakturfragmente werden dann indirekt über kleine Instrumente, die über diesen Zugang eingebracht werden, werden gestellt. Und dann wird das fixiert mit einfachen Schrauben, also kein großer Aufwand. Die sogenannten Plattenversorgungen über einen großen äußeren Zugang, die sind eher selten, werden aber auch gemacht, weil bei gewissen Frakturen die Zertrümmerung derart groß ist, dass über einen einfachen kleinen Zugang das nicht korrekt gestellt werden kann. Und das, was wir abzielen, ist ja die anatomische Rekonstruktion des Fersenbeins und nicht etwas anderes. Deshalb muss in gewissen Fällen muss das tatsächlich so angewandt werden. Heute werde ich auch eine Fraktur versorgen am Fersenbein und die wird jetzt über einen limitierten Zugang durchgeführt. Das kann man bis relativ hohe Grade an Verletzungen vorgenommen werden und der Vorteil dieser limitierten Zugänge ist einfach die Weichteilschonung. Die heilen sehr gut, währenddessen bei den großen Zugängen mit viel Dissektion der Weichteile am Knochen doch nicht so eine geringe Komplikationsrate vorhanden ist. Das heißt, in der Literatur findet man bis zu 30% Probleme mit denen und das ist halt nicht gerade so wenig. Jeder dritte Patient leidet dann an irgendwelchen Beschwerden oder Komplikationen, die dann nachträglich sekundär versorgt werden müssen.
Welche Komplikationen können sowohl bei konservativer als auch bei operativer Behandlung auftreten und wie können diese minimiert werden?
Ich glaube, also das eine, was beide Therapieformen als Folgeerscheinung haben können, also Komplikation wäre, dass der Knochen nicht heilt. Das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel wenn die Durchblutung bei diesem Unfallereignis massiv zerrissen wird, dann gibt es Ernährungsprobleme des Knochens und dann heilen die beide nicht. Die Minimierung dieser Komplikation ist natürlich je nach Stabilität gegeben. Also entweder die Fixation muss gut sein, ausreichende Stabilisation, das gilt für konservative und operative Formen der Therapien. Bei der Operationstechnik ist es natürlich auch, wie schon vorhin angetönt, durch minimale Zugänge eher weichteilschonend, damit auch perfusionsbefürwortender als bei großen exzessiven Zugängen, bei dem alles abgeschoben werden muss. Dann das andere Risiko sind die Infektrisiken. Die sind sicher deutlich geringer bei der konservativen Therapie, weil ja da nichts eröffnet wird oder beschädigt. Bei der operativen Therapie ist es so, dass die Risiken einer Infektion auch hier geringer sind bei der limitierten Zugangsform. Das heißt, dort, wo ein beschränkter kleiner Zugang vorgenommen wird, ist natürlich auch weniger präpariert worden, also geringere Infektanfälligkeit. Und ich glaube, da kann man tatsächlich sagen, dass wenn man die Operationstechnik korrekt wählt und die auch ausführen kann und sie limitiert durchführen kann, das heißt mit beschränktem Dissektionen, dann sollte man die machen, weil die deutlich geringere Infektprobleme aufweist als die offene Operation, die exzessiv ist.
Wie hoch sind die Heilungschancen und wie ist generell der Heilungsverlauf? Wie lange dauert das?
Ich glaube, eine hundertprozentige Garantie gibt es natürlich selbstverständlich nie, aber der typische Heilungsverlauf wäre 6 Wochen in einem Gips. Ich lasse sie nicht belastet, weil wenn man nur Schrauben reinlegt, wird es halt maximal 20 Kilogramm Belastbarkeit aufweisen. Also man kann eine Teilbelastung diskutieren, aber ich bin da immer ein bisschen zu konservativ bei den Calcaneus-Faktoren. Und es ist auch schwierig umsetzbar für die Patienten, genau 20 Kilo zu belasten. Das wäre ja die reine Gewichtsklasse des Beines ungefähr. Wenn das eingehalten wird und die Operation gut gemacht wurde, dann kann man schon mit über 90% Erfolg rechnen, also ohne Bedenken, dass wir gut kommen. Natürlich gibt es immer Patienten, die nicht gut kommen, aber das hat man in jeder Behandlung chirurgisch leider. Und das wäre eigentlich von da gesehen, auch wenn man es operiert, etwas, was mit einem hohen Grad auch an Zufriedenheit einhergeht. Also wenn die Patienten ein normales, anatomisch hergestelltes Fersenbein haben, dann ist das Gehen später auch viel, viel besser, oder? Und ich denke, da muss man sehr positiv dem entgegenstehen. Fersenbeinfrakturen können erfolgreich und gut behandelt werden.
Was müssen Betroffene nach einer Operation oder nach einer Behandlung machen, damit das nicht wieder passiert?
Also die normale Rekonvaleszenz ist nach den 6 Wochen Gips, gibt es die Physiotherapie. Das heißt, die Physiotherapie konzentriert sich auf das Entwöhnen vom Gips. Das andere, was auch stattfindet, ist, sie werden die Kraft aufgebaut, die Wadenmuskulatur des Beines insgesamt. Man wird wieder koordiniert. Die Propriozeption, das heißt, die Rückmeldeprozesse in den Knochen, in den Sehnen, in den Bändern, in den umliegenden Strukturen werden wieder trainiert, dass auch die reaktiven Modi ordentlich spielen. Das wird eingeübt oder wieder anerzogen. Ich denke, das ist der schwierigste Moment für alle Patienten. Wer denkt, dass diese 6 Wochen Gips die schwere Zeit, der täuscht sich. Die schwierige Phase kommt immer nach dem Gips und das fängt dann erst ab der 6. Woche an, weil da muss so viel aufgeholt werden, so viel Zeit investiert werden und Kraft. Und das ist manchmal auch wirklich sehr verunsichernd. Der Fuß spielt einfach zu dieser Zeit nicht ganz mit. Verhindern kann man natürlich die Fersenbeinfraktur per se, wenn ein Unfall eintritt, nicht. Ich denke einfach, dass wenn jemand hohen Risiken ausgesetzt sind, entweder sportlich oder auch beruflich, dann bei den beruflichen Maßnahmen, das wurde ja hier zum Beispiel in der Schweiz ja überall umgesetzt, gibt es diese speziellen Vorgaben, die Stahlschuhe, die Stahlkappenschuhe, das heißt Sicherungsschuhwerk, dass das beim Bau zum Beispiel nicht verletzt wird. Das ist obligatorisch, das müssen die Leute tragen. So kann man die Leute schützen, aber beim Freizeitsportler oder bei einer Person, die leider beim Autounfall involviert wird, da kann man das einfach nicht verhindern. Das ist das Typische beim Unfallereignis. Man sieht es nicht vor und das Problem ist, dass nachher dann unter Umständen sehr schwere Verletzungen mit sich bringt. Ich glaube nicht, dass wenn jemand eine Fersenbeinfraktur gehabt hat, später immer Angst haben müsste, er leidet die noch einmal. Also das wäre auch schlecht. Angst ist ein ganz mieser Ratgeber im Leben. Und ich denke, wenn jemand geheilt ist und sich gut fühlt, dann darf er oder sie auch diese sportlichen oder freizeitlichen Aktivitäten vollumfänglich wahrnehmen, ohne dass da Einschränkungen bestehen sollten.
Wer kann sich bei Ihnen behandeln lassen und was sind die Voraussetzungen?
Also bei mir kann sich jeder behandeln lassen und die Voraussetzung ist, dass man erstens den Termin findet natürlich, das ist klar. Und dann kommt bei Frakturen natürlich immer die terminliche Planung der Operation hinzu. Aber das ist ja etwas, was ja logistisch meistens klappt. Diese Fraktur, die ich heute behandle, die ist ja eigentlich schon seit letzten Mittwoch, also seit einigen Tagen schon bereits in der Warteschlaufe. Nicht zuletzt auch deshalb, um die Weichteile etwas abschwellen zu lassen. Dann hat man immer Zeit, so etwas gut zu planen und dann geht das ohne Probleme.
Herr Dr. Espinosa, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Gerne.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.